Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das, Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal, zusammen haben wir die Social Media Agentur Social... Charles und Charlotte gegründet und heute sprechen wir im ersten Teil über unseren OKR-Workshop und im zweiten Teil haben wir Virginia von Frank hier. Frank ist ein Mobilfunkanbieter und wir sprechen über die Herausforderung und den Wachstum der Marke. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei.
Heute haben wir bei uns Virginia Social by Frank. Herzlich willkommen.
Hi ihr zwei, freut mich, dass ich da sein darf.
Das ist ganz, ganz toll, weil die Virginia arbeitet ja mit uns zusammen und mit unserem ganz tollen Team auf der wunderbaren und ganz, ganz großartigen Marke Frank.
Richtig.
Und wir arbeiten jetzt seit wie lange zusammen? Bisschen über ein
Jahr,
oder?
Ja.
Über ein Jahr, genau. Und wir dachten, wir nehmen uns mal die Zeit und lassen die Zusammenarbeit ein bisschen Revue passieren und vor allem sprechen auch über euch als Marke, wie ihr angetreten seid, wie ihr euch entwickelt habt, welche Rolle Social da spielt, wie ihr auch euren Blick auf Social verändert habt und machen einfach so eine kleine Rundreise durch die wunderschöne Frank-Welt.
Genau, und ich glaube,
durch die gelbe Frank-Welt.
Genau, und ich glaube, vielleicht schon mal so anzuteasern, ich glaube, da kann man sehr, sehr viel draus lernen, weil ihr ein unglaublich tolles Mindset habt als Team, nicht nur in der Zusammenarbeit mit uns, aber auch intern, also wirklich diese Fehlerkultur, wie können wir besser werden, wie können wir lernen. Aber jetzt vielleicht nochmal zum Anfang. Kannst du nochmal ganz kurz sagen, wer bist du, was machst du? Und was oder wer ist dieser Frank?
Dieser ominöse Frank. Es ist nicht mein Nachbar oder Onkel, nein, obwohl man das denken kann. Ja, genau, also ich bin Virginia. Ich arbeite jetzt seit, also mittlerweile bin ich schon fast, es hört sich immer so komisch an, obwohl ich eigentlich noch nicht so alt bin, aber Gründungsmitglied von Frank, Urvater, oder wie man so schön sagt. Und ja, weil Frank gibt es nämlich erst seit 5 Jahren. Also jetzt bald im April wären es 6 Jahre und ich bin seit 5 Jahren jetzt dabei und habe die Marke im Social-Media-Bereich aufgebaut. Also ich bin Social-Media-Managerin und kümmere mich um alles rund um Social-Media-Strategie, Influencer, Kampagnen, Content, also alles von A bis Z, wo man eigentlich so schön sagt, das kann eigentlich nicht alles bei einer Person liegen, aber doch mache ich ja zum Glück mit euch zusammen, deshalb keine One-Woman-Show. Aber genau, ich bin jetzt wie gesagt seit 5 Jahren bei Frank und habe damals die Marke auf Social Media aufgebaut. Wir hatten zwar schon damals, als ich angetreten bin, einen Insta- und TikTok-Kanal, aber da war ungefähr 0 Content drauf. Also hieß es, okay, was machen wir denn jetzt? Denn die Herausforderung bei Frank oder also das Besondere an Frank ist, dass wir gehören zum Telekom-Konzern, also wir sind alles Congstar-Mitarbeiter und realisieren als Congstar-Mitarbeiter die Drittmarke im Konzern. Und die ist damals angetreten als so der Discount-Crasher, hat man das immer so ein bisschen genannt. Weil im Discount-Mobilfunksegment, achso, das habe ich gar nicht gesagt, ne? Frank ist eine Mobilfunkmarke, wäre vielleicht ganz gut.
Hey, gutes Storytelling, ne?
Cliffhanger. Das hat richtig gut aufgebaut.
Hätte jetzt auch alles sein können eigentlich, ne?
Also wir gehen davon aus, dass die Leute das natürlich auch kennen mittlerweile.
Spätestens,
ne?
Hoffentlich, ja. Aber spätestens beim Wort Telekom hätte man sich was denken können. Nee, genau. Wir sind Mobilfunkanbieter, aber nicht irgendeiner, denn im Discount-Segment, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt ja unzählige Marken, ne? Also die alle irgendwie auch gleich sind, alle schrill und laut und bunt und Hauptsache viele Gigabyte und günstig. Und ja, wir haben ein bisschen gesagt, das kann es ja eigentlich nicht sein, weil die KundInnen mittlerweile ja auch einfach vielleicht nicht entscheiden wollen, ja, welcher Mobilfunkanbieter ist denn jetzt der beste, um sich durch etliche Vergleichsportale zu klicken und da eh nicht durchzublicken, was jetzt irgendwie gut ist. Und deshalb haben wir gesagt, gut, wir wollen es den Leuten einfach machen und radikal einfach sagen, wir haben nur einen einzigen Tarif, wir haben keinen Schnickschnack drumherum, es ist alles nur per App abschließbar, also halt auch sehr digital und du musst jetzt nicht irgendwie in den Shop rennen und dir einen Vertrag abschließen oder dich durch viele, ne, irgendwie Webseiten durchklicken und deinen Vertragsordner irgendwie rausholen und überlegen, wie du jetzt deinen Vertrag wechselst, sondern wir machen es den Leuten so einfach wie möglich, also sowohl im Wechsel als auch in der Kündigung. Also du kannst bei uns auch einfach kündigen, ohne dass wir dann groß nachfragen, warum und dich zurückholen wollen, sondern wenn du gehst, dann gehst du halt. Das soll halt diese radikal einfache Experience irgendwie auch ausmachen und davon wollen wir uns unterscheiden, weil wir trotzdem einen sehr günstigen Preis dennoch anbieten. Und ja, damit fahren wir jetzt seit 5 Jahren tatsächlich ganz gut. Also klar, uns kennen vielleicht jetzt noch nicht alle deutschen Bürgerinnen und Bürger, aber daran arbeiten wir unter anderem ja auch mit euch. Denn wir glauben einfach, dass so ein Produkt, was sich nicht zu ernst nimmt und auch den Leuten auch Entscheidungen nimmt und das Leben auch ein bisschen einfacher und sicherer auch irgendwo macht, weil du weißt, du musst dich nicht auch noch um Versicherung und Steuern und keine Ahnung was kümmern, sondern dein Mobilfunkvertrag, der läuft einfach, du musst dir keine Gedanken machen und das ist ja irgendwie auch ein schönes Gefühl, wenn man weiß, okay, ich schließe den Mehrarm ab und es funktioniert und kein Schnickschnack drumherum. Und
kein Stress. Ich fand halt so besonders, als ich erfahren habe, als wir angefangen haben zusammenzuarbeiten, dass ihr sogar die AGBs umgeschrieben habt, damit sie einfach zu verstehen sind.
Ja.
Und das finde ich bei Frank so schön, dass, also dass es wirklich so konsistent vom Produkt über die Kommunikation, über die Marke, also egal in welchem Touchpoint du dich befindest, Einfachheit, radikale Einfachheit.
Reduziert
wird so,
auch, ne? Ja, genau.
Ja, das wird so gelebt, das finde ich, hat man selten.
Ja, das ist auch so ein bisschen, ich meine, wir haben natürlich das Glück, dass wir noch ein kleines Team sind, also im Vergleich, ne? Ihr müsst ja überlegen, eine Telekom, auch eine Congstar, das sind ja riesige Teams, die eine ganze Mobilfunkbranche managen und Produkte. Ne? Und wir sind, also damals waren wir gerade mal eine Handvoll Manneken, mittlerweile sind wir jetzt auch schon über 20 Kollegen und Kolleginnen. Aber trotzdem im Vergleich natürlich zu den großen Läden sind wir immer noch ein super kleines Team und dementsprechend sind wir auch noch sehr darauf gepolt, wirklich jedes Feature, was wir irgendwie online stellen, jede Kampagne, die wir konzipieren oder alles, was wir rund um unser Produkt und unsere Marke machen, wirklich so radikal immer zu prüfen, ist es wirklich einfach für die Kundinnen da draußen. Weil selbst wenn es für uns vielleicht so wirkt, heißt es ja auch nicht, dass die Leute draußen, die keine Berührung normalerweise mit Mobilfunk haben, das auch einfach finden. Und da brauchen wir immer wieder natürlich den Proof, um das auch zu beweisen täglich.
Ja, was ich total bemerkenswert finde, ist, wenn wir mit ganz vielen Marken sprechen und man stellt die Frage, ja, wofür steht ihr eigentlich? Also warum steht ihr morgens auf? Was ist der Nordstern eurer Marke? Dann hört man also meistens nicht einheitliche Sachen. Jeder hat irgendwie einen anderen Blick auf die Marke.
Ja.
Und was ich ganz, glaube ich auch, was eine große Stärke ist bei euch, dass ihr das sehr klar definiert habt über das Thema Einfachheit. Also ich glaube, ich könnte alle von euch morgens früh um 3 Uhr anrufen, alle würden sagen, ja, wir machen alles einfach. Und dass ihr konsequent das ganze Geschäftsmodell, alles, was du gerade sagst, an diese Einfachheit ausrichtet, macht auch eine starke Marke aus. Das finde ich sehr essentiell.
Ja, und das muss halt, wie ihr auch sagt, ne, an jedem Touchpoint und in jedes kleine Feature, also selbst, wie du sagst, wenn es nur die AGB sind, auch das musst du versuchen, irgendwie nach deiner Markenstrategie und nach dem Credo, wie die Marke und das Produkt funktioniert hat, auch umzusetzen. Ja.
Jetzt ist es natürlich so, dass Mobilfunk vielleicht nicht the most sexy topic ist, gerade auf Social.
Ja.
Was waren denn da am Anfang Herausforderungen? Also du hast gesagt, du hast angefangen bei Frank und ein Instagram-Handle und ein TikTok-Handle gab es zwar, aber irgendwie zero Content.
Ja.
Wie bist du das angegangen und wie hat sich die Marke dahingehend auch verändert?
Ja, genau, das ist es nämlich. Also einerseits, das Produkt ist nicht cool zu vermarkten eigentlich, also weil du hast halt nichts, was du anfassen kannst. Es ist auch ein Thema, also Verträge generell zu verkaufen, ist halt auch immer ein bisschen scammy. Also ist nicht so das Einfachste, aber irgendwie macht es natürlich auch so ein bisschen den Reiz natürlich aus. Und dadurch, die zweite Herausforderung ist ja auch noch, dass wir so reduziert sind im Auftreten. Also mittlerweile hat sich das natürlich auch ein bisschen weiterentwickelt, aber damals war es so, okay, wir haben kein Realbild, was wir nutzen. Wir haben nicht mit Influencern oder Content-Creatern gearbeitet. Also wir hatten ja wirklich nichts, wovon ja Social Media am Ende irgendwie lebt, ne?
Ihr hattet eigentlich nur irgendwie schwarz-weiß als Farbe und ein Gelb. Und
gelben Highlighter,
ne? So das und einen gelben Highlighter, so, weil man es einfach macht und highlighten will, was wichtig ist. So.
Genau.
Also hat das funktioniert?
Ja, also das, worüber wir gut leben konnten, sage ich jetzt mal, war den Humor, den wir in der Marke haben. Also dadurch, dass die Marke sich auch nicht zu ernst nimmt und wir immer so ein bisschen mit Humor auch spielen, also auch wenn ihr euch unsere Website oder unsere App anguckt, wir versuchen immer auch so ein bisschen Wortwitze reinzubringen, haben wir immer über so eine Headline-Mechanik gearbeitet. Also wir hatten tatsächlich einfach nur weißen Hintergrund, also wir hatten auf Instagram jetzt zum Beispiel oder auf Facebook, wir hatten nur Beiträge, also wir hatten kein Bewegtbild-Content oder so, sondern wirklich einfach nur Feedposts. Ich darf das gar nicht erzählen. Aber wir hatten nur Feedposts und einfach weißer Hintergrund, eine witzige Headline und irgendeine coole Illustration. Weil Illustration hatten wir, ja, damit konnten wir auch so ein bisschen spielen, zum Glück. Aber wir haben dann so versucht, über diesen Humor den Content zu machen. Oder auch mal in der Story irgendwie eine Umfrage, dass wir so ein bisschen Engagement auch durch unsere Followerinnen auch bekommen. Aber gut, das war natürlich irgendwann, war man da so ein bisschen am Ende. Und dann haben wir uns gefragt, okay, wie kann man den Kanal, also vor allem auch TikTok, was ja überhaupt nicht ohne Bewegtbild funktioniert.
Aber habt ihr das Gleiche auch auf TikTok gemacht?
Nee,
TikTok
genau. TikTok
nicht,
war, also wir hatten, wie gesagt, schon einen Account, aber da war halt die Frage, okay, was machen wir da? Und da haben wir dann tatsächlich das erste Mal auch gesagt uns und auch getraut, gut, es ist vielleicht auch eine Form der Übersetzung einer Markenstrategie, die eigentlich besagt, man ist total reduziert, zurückhaltend, ohne Schnickschnack, ohne Realbild, was ja auch an allen anderen Touchpoints so war, aber auf Social Media haben wir den Kanal einfach so ein bisschen nochmal gesondert betrachtet und gesagt, gut, da müssen wir schon ein Stück weit emotionalisieren, ohne aufdringlich oder auch ohne laut, bunt und schrill zu sein, wie es vielleicht auch vergleichbare Marken sind. Und dann haben wir tatsächlich mit einer Creator-Crew, also mit externen Creatorinnen, haben wir da aufgebaut, mit denen wir so Jahresverträge hatten, die dann für uns im Monat irgendwie 4 Assets jeweils angeliefert haben. Also ich glaube, das waren 3 Creator. Und die haben 4 Assets im Monat angeliefert und dann haben wir so ein Agenda-Setting bestimmt und haben gesagt so, okay, wir als Frank, wir stehen in unserer Marke für die und die Themen und daraus abgeleitet, was sind vielleicht Themen, die auch auf Social Media gerade irgendwie ne, popkulturell interessant sind, wo ist da irgendwie ein Match und das sind dann, da waren dann so Themen wie, wir haben dann über so Tech-Themen, Tech-News irgendwie viel gesprochen, wir haben über so Minimalismus, wie kann man seinen Alltag vielleicht auch einfacher, minimalistischer gestalten, also in die Bubble, weil es einerseits zur Marke, aber eben auch zur Plattform gepasst hat und dann haben die Creator für uns halt dann die den Content umgesetzt, aber haben trotzdem immer darauf geachtet, ne, dass es dann vielleicht vom Look der Assets auch so ein bisschen reduzierter ist, also jetzt nicht so ein bisschen die Sättigung zum Beispiel rausgenommen, ne, also dass wir dann darüber die Marke auch so ein bisschen spielen können und ja, mittlerweile haben wir auch Inhouse-Creator, also das war so auch so ein Game-Changer, wo ich sage, wer kann, ich würde das jedem raten zu machen, wenn man die Kappe hat, das sind auch in Anführungszeichen nur Werkstudenten oder irgendwie, man nennt sich einen Praktikanten oder Praktikantin oder so, aber das hat so das Game auf Social Media einfacher für uns gemacht, weil das sind Frank-Mitarbeiter, die Marke, das Produkt kennen, weil man muss auch sagen, Mobilfunk per App ist ja auch sehr erklärungsbedürftig. Das kannte, also mittlerweile vielleicht jetzt nicht mehr, aber vor 5 Jahren war es schon so ein Thema, wo man gesagt hat, wo habe ich noch nie gehört, was ist das überhaupt, wie funktioniert das, weil man kennt, Mobilfunk schließt man halt über eine Website oder im Shop ab. Und jemand, der tagtäglich im Team auch arbeitet und diese ganzen technischen Sachen vielleicht auch so ein bisschen versteht, kann das natürlich nochmal viel besser nach außen kommunizieren. Und wenn das noch jemand ist, der auch so ein bisschen nicht kamerascheu ist und auch so ein bisschen affin für Content ist, dann totaler Win. Und seitdem haben wir, wie gesagt, immer 1 bis 2 Content-Creatorinnen intern, die bei uns Werkis sind und die erstellen dann auch den Content zusätzlich zu unseren Kampagnen, die wir mittlerweile auch machen mit euch zusammen. Natürlich.
Und ich finde das auch total toll, weil wir arbeiten ja auch viel mit euren Inhouse-CreatorInnen zusammen. Also die sind dann auch mal hier und produzieren. Wir waren schon mal da. Ja. Ne? Alle Ad-Hoc-Trends spielen wir dir rüber. Du sagst, okay, go und briefst das.
Ja. Ich glaube, es ist auch schnell dadurch. Ne? Ja.
Super schnell und agil. Ich glaube, eine große Frage, die sich ganz viele Markenschaffenden da draußen jetzt stellen werden, ist, ja, aber liebe Virginia, was machst du denn dann, wenn die Werkstudierenden ausstudiert haben und weg sind? Was wäre deine Antwort darauf?
Ja, das ist natürlich ein gewisses Risiko, auf jeden Fall. Vor allem, also gar nicht mal so nach außen, ich finde eher so nach innen, weil sie sich ja auch schon gut eingearbeitet haben und irgendwie auch die Marke gut repräsentieren und wissen irgendwie, worauf es ankommt. Aber ich habe jetzt vor allem die letzten Jahre gemerkt, so ultra konsistente Gesichter auf dem Kanal hat man mittlerweile eigentlich gar nicht mehr. Also es ist dadurch, durch den Content Graph, den du hast und nicht mehr diesen Social Graph, ist es ja auch so, dass jedes Asset und jedes Content-Piece ja eh einzeln bewertet wird und ob ein Content gut funktioniert mit Gesicht A oder Gesicht B, ist eigentlich total egal. Und wer geht schon heutzutage auf ein Profil von einer Marke oder so und guckt sich an so, aber da hat sich jetzt aber nach 6 Monaten irgendwie das Gesicht geändert. So. klar, ne? Also wenn man jetzt auch wirklich so denkt, mit Testimonial oder so zu arbeiten, was so ein langfristiges Thema ist, das ist natürlich was anderes, aber ich finde jetzt vor allem bei Content-Creatern, finde ich es überhaupt nicht dramatisch, wenn die auch mal nach einer Zeit mal wechseln. Und vor allem bringt, das habe ich gelernt, auch oft nochmal frischen Wind rein, weil jeder produziert Content ja auch auf so seine eigene Art und Weise. Und jeder Studi bei uns, der gearbeitet hat, hat auch immer seinen eigenen Spice so ein bisschen auch mit reingebracht. Und das war am Ende auch irgendwie richtig gut für den Content, weil er dann auch so ein bisschen diverser irgendwann wurde. Und ist jetzt nicht so, dass wir jeden Tag wechseln, aber klar, nach einer Zeit muss man sich natürlich einstellen, dass sowas dann auch wechseln kann. Ja.
Und ich finde, das auch noch wichtig hervorzuheben ist bei euch, ist, ihr stürzt euch ja nicht nur auf die Content-CreatorInnen. Ich sag mal so, als ich glaube, was dafür immer ein sehr gutes Beispiel ist, ist so Belinda und Eva, ne? Hat super gut funktioniert, dann Voll. Ist sie gegangen und dann war es over. Ne? Aber ja. Wir haben ja irgendwie noch Social Campaigns, wir haben noch CTVs, wo wir auch nochmal was produzieren
und
für
wir
die Social
Kanäle. Und wir haben immer noch Headlines. Ja. Auf weißem oder gelbem Hintergrund, auch das.
Das heißt, da ist ein guter Content-Mix. Ja. Dabei. Ja, und ich bin auch immer ein großer Fan davon zu sagen, hey, wenn die Wege sich trennen, dann kann man das ja auch kommunizieren. Also das ist ja. Ne, und ich glaube auch, wir müssen da als Markenschaffende vielleicht auch ein bisschen anfangen, uns selbst nicht so ernst zu nehmen, weil ich glaube nicht, dass alle da jetzt sitzen vorm Screen und sagen, wo ist jetzt die Lisa C., die jetzt 6 Monate bei Frank auf dem Kanal zu sehen war, die vermisse ich jetzt aber.
Ja. Weil guter Content hängt davon am Ende eh nicht ab.
Ja.
Ja, das Problem bei Belinda, also als Beispiel, und Lockhart hat ja auch so einen Case. Kennt ihr Lockhart noch? Dieses Wallet, so ein customizable Wallet, was man so zusammenstecken konnte, Einzelelementen.
Ja, stimmt. Mhm.
Da ist ja das Problem, dass die Person die Marke wird. Also die Person wird ja die Story. Ich glaube, wenn es so weit eben kommt, dann hast du in Anführungszeichen Luxusproblem, weil erstmal kannst du schön den Erfolg abschöpfen, aber dann irgendwann ist die Story ja nicht mehr so stark ohne diese Person. Und ich glaube, das ist ja auch der Weg, den ihr da und den wir da einschlagen, ist, dass halt die Inhalte, was du da sagst, die Inhalte müssen überzeugen. Und die Personen sind die Art und Weise, wie sie übertragen werden. Ja. Und die Inhalte sind aber das, wo die Marke differenziert und einzigartig versteht. Und dann kann man, ganz doof gesagt, die Akteure und Akteurinnen austauschen, das rotiert durch und dann ist es auch okay.
Ja, weil am Ende fokussieren wir uns nicht auf Person XY, wie du sagst, dass sie die Markengesichter werden, sondern eher auf feste Formate. Und kann jeder am Ende des Tages umsetzen. Ne?
Ja.
Und wir haben ja auch Formate mit uns Mitarbeitern, sind zwar immer alle ein bisschen genervt im Büro, wenn wir das machen, aber ich glaube, das Problem kennen wahrscheinlich viele. Also, dass man auch mal Mitarbeiter sieht, so ein bisschen behind the scenes bei Frank, okay, da arbeiten wirklich echte Leute dahinter, weil wir haben oft das Problem, dass man, weil man noch nicht so viele uns kennen und wir jetzt auch nicht damit hausieren, dass wir irgendwie zur Telekom oder so gehören, wir haben mal gesehen, dass auf unsere Website die meisten Leute ins Impressum zuerst gehen und gucken, ob wir nicht irgendeine Betrügerbande irgendwie sind, sondern ob wir wirklich eine echte Marke sind. Und das schafft ja auch irgendwie nochmal Trust.
Ja, das ist so deutsch, dass das Impressum die meist aufgerufenste Seite auf einer Webpage ist.
Ja.
Okay, cool. Dieses Thema, ich glaube, das, was du gerade meintest, stelle ich mir auch krass vor. Man baut was Neues auf und wie schaffst du Vertrauen? Weil es genau dieses Thema, also Mobilfunk ist jetzt nicht so das intimste Produkt, was du kaufst, aber dennoch ist es irgendwo, da ist eine Handynummer drin, da sind Kontakte drin, wo ist das connected?
Naja, wir kennen es alle, also wir versuchen aus dem Handyvertrag, oder ich kenne es noch bei, ich bashe jetzt auch einfach eiskalt O2, ist mir scheißegal, ich war so lange bei O2, auf einmal kriege ich Handyrechnung 120 Euro, 75 Euro, 140, ich hatte einen Vertrag für irgendwie 25 Euro, woher kommen diese Rechnungsbeträge? Dann musst du dich irgendwo in Honolulu in irgendein Kundenportal einwählen, sagen die nur noch so, ja, wir schicken ihnen jetzt den PIN an die E-Mail-Adresse, die hatten sie in der 4. Klasse. und das ist auch einfach eine Industrie, sorry to say, wo, glaube ich, viel Schabernack einfach getrieben wird. Ne? Ja. Dann ist es so,
dann hast du natürlich kein Vertrauen.
Genau, ne? Du hast das Kleingedruckte nicht gelesen, jetzt bist du doch im Vertrag bis 2085.
Ja.
Genau, das wäre aufgrund dieses Shady Businesses hast du halt ein Vertrauensproblem als neue Marke. Wie habt ihr das aufgelöst? Du hattest eben schon gesagt, Humor ist es das, hast Mitarbeiter, Mitarbeiterin gesagt, um dort irgendwie eine persönliche Ebene reinzubauen. Mhm. Waren das so die Hebel oder gab es noch andere Sachen? Mhm. Oder gibt es andere Sachen?
Mhm. Also tatsächlich ist das ein wichtiger Hebel, aber ich glaube, wovon wir auch sehr stark profitieren und was jetzt auch die letzten Jahre sehr uns geholfen und gepusht hat, ist so das ganze Empfehlungsmarketing. Also das war am Anfang auch recht kompliziert. Wir haben es natürlich einfacher gemacht, weil jeder Frank-Kunde und jede Frank-Kundin kann Personen werben. Und beide profitieren mit mehr Gigabyte dauerhaft, also die, die auch immer bleiben. Und so levelt man dann auch, so, also beide Seiten, sowohl der neu kommt, als auch schon der Bestandskunde leveln dann so den Vertrag hoch. Und das sind so sogenannte Frank-for-Friends-Codes, die jeder persönlich hat. Und diese Codes, und wir haben am Anfang so Kampagnen gemacht, wo wir die Bestandskunden aufgerufen haben, dass sie ihre Codes teilen auf Social Media, oder das haben die eh schon oft gemacht, aber noch nicht so viel. Die haben zum Beispiel auch in den App-Store-Bewertungen haben sie ihre Codes gepostet oder bei MyDeals, wie gesagt, auf Social Media, überall, weil die natürlich gehofft haben, jemand löst den Code ein und beide profitieren davon. So. Und wir haben dann irgendwann mal eine Kampagne gemacht, weil wir gesagt haben, zuerst hatten wir nur generische Codes, also die wir als Frank erstellt haben, für so Kampagnen, wie man das so macht, ne? Auch mit Influencern hier, hol dir mit Frank 2 jetzt irgendwie 2 Gigabyte mehr. Nee, dann haben wir gesagt, wir stellen jetzt unsere Bestandskunden in den Mittelpunkt und die dürfen jetzt ihre Codes überall teilen und den Neukunden ist es egal, ob sie jetzt von Pascal 123 den Code nutzen oder irgendeinen anderen, weil der Vorteil ist ja der gleiche. Und das ist irgendwann so durch die Decke gegangen. Wir hatten noch eine Social Wall auf unserer Website, wo Leute einen Social Media Post absetzen mussten mit, oder konnten mit ihrem Code. Die haben dann Memes erstellt. Die haben da, also wirklich, die haben sich teilweise eigene Instagram-Accounts erstellt, nur um Frank for Friends Codes zu teilen, weil die sich da so Bots programmiert haben, der dann alle 2 Sekunden einen Post abgesetzt hat, damit der auf der Hashtag-Wall wiederum ganz oben landet.
So krass.
Das ist so crazy, Halleluja. Wenn du überlegst, es ist nur für so ein paar Gigabyte. Aber da hast du gemerkt, okay, die Leute, das sind die, also die echten KundInnen sind die, die natürlich das krasseste Vertrauen auch bei NeukundInnen schaffen. Ne? Also die natürlich sieht das jetzt so ein bisschen unter unseren Social Posts, wenn man irgendwie auf einen Beitrag
immer
geht.
So scammy.
Ne? Man, das sieht so scammy aus. Da denke ich mir auch immer so, oh, irgendwie müssen wir das Engagement ja anders machen. Aber am Ende ist es ja irgendwie auch ein cooles Zeichen, dass so viele Leute hinter Frank stehen und auch, obwohl, wie gesagt, der Anreiz ja nur ein paar Gigabyte sind, das so spreaden, das ist natürlich für uns der beste Beweis, dass es irgendwie auch gut funktioniert und wir dadurch natürlich auch neue Leute reinholen, die auch sehen, okay, da sind wirklich echte Leute dahinter, die hinter Frank stehen und das feiern.
Ja, und ich finde es auch einfach Wahnsinn, weil du empfiehlst ja nun wirklich kein Produkt, was du scheiße findest, ja. Punkt. So. Ja. Und ich habe noch nie irgendeinen Mobilfunk empfohlen oder irgendeine Versicherung oder sowas. Ja. Ne? Und das ist ja auch das Spannende und deswegen liebe ich es natürlich noch mehr, für Frank zu arbeiten. Wir haben halt gar kein Produktproblem. Also alle, die bei Frank sind, lieben es. Also ich habe auch schon so viele Leute davon überzeugt, die teilweise mir danach nochmal geschrieben haben, danke, dass du mich zu Frank gebracht hast. Das ist so ein geiler Tarif. Ich würde gerne noch eine weitere Sache anführen, die ich glaube, die ein Hebel war. Oder war, du warst noch nicht durch?
Nee, doch.
Ja, die Hazel jetzt.
Ah, ja.
Natürlich.
Ja.
Also ich glaube, wir haben uns dann ja irgendwann, stimmt, also du kannst erzählen, ja. Aber wir haben Hazel Brugger, Brugger, als fast schon Testimonial eigentlich aktuell, ne, in der Kampagne. Ja.
Genau. Genau, wir hatten nämlich die Herausforderung, wie du sagst, die uns kennen oder die den Vertrag haben, finden uns richtig geil, aber uns kennen halt einfach noch zu wenig Leute. Und man muss auch dazu sagen, unser Marketingbudget, also ne, kein Vergleich wahrscheinlich zu anderen, aber ist natürlich im Verhältnis doch noch sehr gering. Und wir haben gesagt, so gut, wie schaffen wir es irgendwie mit wenig Budget in Anführungszeichen, trotzdem irgendwie viel Markenbekanntheit zu generieren, ne? Weil so wie wir das gerade machen, das funktioniert auch gut und unsere Markenbekanntheit ist auch stetig, geht auch nach oben, aber wir wollten schon irgendwie nochmal einen größeren Sprung und haben dann überlegt, gut, das schaffen wir eigentlich nur, wenn wir eine Person holen, die noch bekannter ist als wir am besten, die uns halt dadurch natürlich auch so als Katalysator dient, um uns nochmal so ein bisschen in der Bekanntheit zu heben. Und genau, wir haben jetzt für ein Jahr eben so einen Testimonial-Vertrag mit Hazel und machen mit ihr mehrere Kampagnen und auch so always on ein bisschen mit so viel, mit ein paar Co-Autoren-Postings und so kleineren Kooperationen. Sie ist in ihrem Podcast, spricht sie auch manchmal über Frank, also versuchen da auch so Cross-Channel das so zu spreaden und ja, das ist jetzt so der Plan, die nächsten Monate.
Ja, und ich fand es eine total geile Entscheidung. Wir haben da auch viel drüber gesprochen, wir haben auch viel diskutiert, wer es sein soll, obwohl wir sehr schnell auf Hazel gekommen sind, weil es halt einfach dieses Vertrauen schafft, ne? Also ich glaube, wir hätten auch einen richtig krassen, coolen PR-Stunt machen können oder sonst was sponsern, aber haben uns halt im Endeffekt wirklich für dieses Testimonial entschieden, wenn wir gesagt haben, hey, wir sind halt Mobilfunkanbieter und wir sind das Gegenteil von scammy. Wir sind das Gegenteil von irgendwie kompliziert und lästig. Aber so eine Person bringt ja einfach Vertrauen, ne?
Ja, mit. Voll. Und bestenfalls passt ja auch ihre Ausstrahlung und ihre Themen, worüber sie spricht, natürlich dann auch zu uns. Und das schafft natürlich auch nochmal eine coole Verbindung, eine Authentizität, dass man auch wirklich, wenn man sie kennt und auch irgendwie, wenn man Werbung sieht und alleine nur da schon eine Person hat, die man vielleicht kennt, dann schaut man eher mal hin, als wenn einfach nur Frank-Werbung läuft, wo du denkst, okay, kenne ich eh nicht den Namen, brauche ich mir gar nicht angucken. Ja. Ne? Das ist natürlich auch ein Vorteil.
Ich würde super gerne noch mal ein bisschen über unsere Zusammenarbeit reden. Und zwar ist das was ganz Besonderes. Und das ist immer, also ich weiß nicht, wenn man so Marke und Agentur hört, dann wird natürlich immer viel über irgendwie Vertrauen gequatscht und ja, und auf Augenhöhe und ladi-ladi. Aber bei uns im Team und bei euch im Team wird es so sehr gelebt, geliebt und wirklich, also das ist, habe ich glaube ich fast noch nie gesehen, oder also wirklich ganz, ganz, ganz selten. Woran glaubst du, liegt das? Und dann können wir vielleicht kurz noch die Geschichte vom Pitch erzählen. Der ist jetzt zwar schon ein bisschen was her, aber ich glaube trotzdem, dass das ein besonderer Weg war.
Ja gut, einerseits arbeiten wir natürlich innerhalb unseres Teams auch sehr auf Augenhöhe. Wir sind ja crossfunktional zusammengestellt. Also wir sind ähnlich wie ihr ja auch in Kreisen, also habe ich das Wort vergessen?
Holokratisch,
Buzzword. Holokratisch aufgestellt. Und jeder Kreis ist zwar für sich selbstständig, aber wir arbeiten ja alle irgendwie an einer Vision. Und wir haben jede Rolle im Team auch nur einmal vertreten. Und wir sind ja wirklich von der ganzen Wertschöpfungskette Ende zu Ende, haben wir jede Position mehr oder weniger im Team, im Frank-Team halt drin. Also wie so ein kleines Startup innerhalb eines Unternehmens. Und das ist natürlich auch die Voraussetzung, dass du da vertrauensvoll, kollaborativ irgendwie zusammenarbeitest. Und das ist uns auch mit unseren Agenturen super wichtig und war es auch immer und wird es auch immer sein, weil am Ende ohne unsere Agenturen, wären wir halt nichts. Also wir können das alles, was wir machen, egal ob jetzt Marketingkampagnen oder Feature in die App bringen, zu programmieren und so, das könnten wir halt alles nicht. Und deshalb sind für uns die Agenturen wie so ein externes Team. Also wir sind nicht Dienstleister-Kunde. Also klar ist offiziell das Verhältnis so, aber so von der Kommunikation und wie wir zusammenarbeiten, seid ihr wie unsere Teamkollegen. Also als würdet ihr in Köln bei uns mit im Büro sitzen. Und das macht es ja auch für beide Seiten irgendwie cooler und spaßiger, jeden Tag irgendwie auch zusammenzuarbeiten. Und ich finde, da kommen ja auch viel geilere Ergebnisse raus, als wenn die Agentur da immer nur sitzt und denkt so, oh Gott, ich hoffe, ich kann das jetzt an den Kunden schicken. Weil wenn ihr uns was schickt und es ist scheiße, dann sagen wir das halt auch. Aber dann ist es halt auch egal, weißt du? Also, mein Gott.
Ich habe mal so zwei Beispiele. Also ein Beispiel, das mir jetzt gerade erst eingefallen ist, wir haben mal eine Kampagne produziert mit einer Produktionsagentur und waren am Ende Hand aufs Herz alle nicht so richtig 100% happy mit dem Outcome. Und ich glaube, in ganz vielen anderen, sage ich mal, Agentur-Markenkonstrukten wäre das auf der Agenturseite gelandet und die hätte erstmal einen auf den Deckel gekriegt und es wäre irgendwie gemeckert geworden und alle hätten gebammelt, irgendwie, ne, was passiert jetzt? Ja. Und stattdessen haben wir uns halt hingesetzt, eine Retro gemacht und gesagt, ey, was ist schiefgelaufen? Wo sind wir gemeinsam falsch abgebogen? Ja. Weil ihr hattet natürlich auch alles freigegeben, wir waren mit im Prozess. Und, und das war so ein schneller Turnover zur nächsten Produktion, wo ganz klar war, okay, das wollen wir nicht. Ja. Und so schnell wirklich so starke Learnings generiert.
Ja, aber man muss aber ehrlich zueinander sein. Und wir loben uns natürlich auch immer alle sehr gerne, immer. Aber genauso ist es auch kein Problem zu sagen, wenn etwas halt nicht gut funktioniert hat. Weil am Ende kann man daraus ja auch nur besser werden.
Ja, ein anderes Beispiel, was ich auch immer schön finde, ist, was vielleicht auch für andere Marken spannend ist. Das kannst du vielleicht erzählen. Mhm. Also wir hatten ja so ein bisschen das Learning. Also wir machen ja bei euch CTV, aber auch Social und da hatten wir ja auch ein Learning innerhalb der letzten Kampagnen, okay, dass das nicht so ganz smooth war und haben jetzt ein neues Setup, wo auch morgen produziert wird, aber vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz sagen, was so euer Gedanke beim Agentur-Setup war und wie ihr dann, oder wie wir dann auch gewachsen sind daraus gemeinsam.
Ja, genau. Ich glaube, viele Marken kennen das. Man hat ja so dieses klassische Setup mit, man hat eine Lead-Agentur, die irgendwie die Kampagnen und Markenstrategie oder wie auch immer macht. Und dann gibt es halt eine Social-Media-Agentur, die dann adaptiert oder andere Kanalagenturen jeweils, die dann die Lead-Kampagne adaptieren. Aber die Lead-Kampagne ist ja oft eine TV-Kampagne oder irgendwas RTL-iges. So. Aber wir haben halt gesagt, jetzt vor über einem Jahr, dadurch, dass wir machen ja keine TV-Werbung oder keine Plakate draußen, also wir machen ja wir machen gar kein RTL, sondern wir sind ja wirklich rein als App-Produkt ja auch nur online unterwegs. Und Social Media ist halt so unser Hauptkanal. Und deshalb haben wir gesagt, ja, da müssen ja unsere Kampagnen, die wir machen, ja auch aus Social Media heraus gedacht werden, weil wir spielen sie ja hauptsächlich auf Social Media. Und dann haben wir gesagt, geil, dann suchen wir uns eine Agentur, die unsere Lead-Agentur und gleichzeitig auch noch unsere Social-Agentur wird. Also haben zwei Agenturen dann, die wir auch so getrennt hatten, jetzt in eine, also in euch, gepackt. Und haben dann gedacht, weil wir ja aber trotzdem CTV-Kampagnen produziert haben, weil YouTube für uns auch ein relativ wichtiger Kanal ist und lässt sich ja streiten, ob das jetzt ein Social-Kanal ist oder ein CTV-Kanal. Ne? Aber die Werbung funktioniert da nun mal anders als auf TikTok. Und wir haben mal gesagt, so gut, in CTV fließt halt auch viel Geld. Wir machen mal eine CTV-Kampagne und gucken, dass wir einfach so ein paar Abformate dann auch für Social nutzen. Weil wir haben ja eine Agentur für beides. Haben dann aber trotzdem natürlich in den letzten Kampagnen gemerkt, so irgendwie doch nicht so das geile Setup. Weil ja einfach Social dadurch doch ein bisschen zu kurz kam und wir gemerkt haben, gut, die Kanäle funktionieren doch ganz anders, weil am Ende wissen wir ja, alles bringt nichts, einen 16:9 CTV-Spot einfach in 9:16 zu cutten und den auf TikTok zu posten, auch wenn die Idee ursprünglich vielleicht aus Social heraus gedacht war, aber die Hooks sind anders, das Storytelling ist doch vielleicht ein bisschen anders, das CTV ist ja doch ein bisschen werblicher und das funktioniert dann auf TikTok vielleicht wiederum nicht so gut. Und dann haben wir gesagt so, nee, da war zwar schön und gut, wir haben zwar immer noch eine Agentur für beides, aber wir wollen jetzt schon doch auch dedizierter zwei Teams auch auf beiden Themen, also einmal Social Always On Kampagnen und einmal CTV-Kampagnen getrennter denken, weil wir dann doch glauben, dass das für die Kanäle besser dann funktioniert.
Voll. Und das finde ich so eine geile Entwicklung. Also auch, wie wir da gemeinsam gewachsen sind, ja. Ne? Weil das war ja auch ganz viel Feedback, was von uns kam, ganz viel Feedback, was von euch kam. Und was ich auch ganz grandios finde, ist, dass wir machen ja immer noch auch bei den CTV-Kampagnen eben Add-ons für Social. Ne? Also das Social stirbt ja nicht dann an dem Set, aber einfach auch zu realisieren, hey, wir sind ja alle sehr ambitioniert, was ich liebe, also sowohl auf Franks Seite fucking ambitious und alle voll Bock, irgendwie geilen Scheiß zu machen, als auch auf unserer Seite. Und sich da auch ehrlich in die Augen zu gucken und zu sagen, ey, wir haben uns da zu viel vorgenommen, wir können nicht an zwei Tagen 5 CTVs und 35 Socials und dann nochmal Bumper und whatever shooten, sondern da müssen wir einen Fokus legen und dann ist an der Produktion CTV der Fokus. Das heißt nicht, dass Social vernachlässigt wird. Und so ist es halt das geilste Setup, was wir jetzt in diesem Kreis für Frank geschaffen haben. Und also wie gesagt, auch da die Entwicklung im Team Setup, wie wir da auch zusammenwachsen zu sehen ist, wie gesagt, was finde ich was ganz Besonderes.
Ja, das stimmt.
Frage. Hier vom Seitenrand.
Ja.
Du bist auch noch da.
Ja, ich bin auch noch da. Ne?
Scheiße, ich hab die ganze Zeit gelabert. Ne?
Nee, das war super. Ich höre das ganz, ganz gespannt hier zu. Gibt es denn trotzdem, also ja, ich habe verstanden, es gibt eine CTV-Produktion und auch eine eigene Storyline und es gibt eine Social-Kampagnen-Produktion, Instagram, TikTok und eine eigene Storyline. Verbindet die beiden was? Also gibt es beispielsweise ein Insight oder eine Message, was aber dann komplett kanalspezifisch umgesetzt wird, oder habt ihr das auch getrennt?
Also wir haben ja im Prinzip so von unserer Kommunikationsstrategie oder auch Content-Strategie so ein bisschen, dass ja das ganze Thema Einfachheit in einer komplexen Welt ja so dieses Dach über allem ist, über allen Kampagnen. Und da haben wir ja, oder ihr besten, also ne, besser gesagt, keine Lorbeeren für uns
hier. Hey, es ist alles Teamarbeit.
Aber die Idee kam ja ursprünglich von euch, genau. Waren ja diese drei Spannungsfelder dann unter diesem Dach Einfachheit, die auch so ein bisschen popkulturell ja auch geprägt sind. Das ist ja einmal Retro, das ganze Retro-Thema, das ganze Eskapismus-Thema und nee, jetzt habe ich das dritte.
Nostalgie, oder?
Nee, das ist ja Retro.
Ach.
Oh mein Gott, ich habe das Strategie-Paper nicht vorher gelesen. Naja, also.
Das ist natürlich, wir wollen natürlich nicht verraten für den Wettbewerb.
Ja, ja. Also, ihr könnt ja mal raten, was da drin ist. Nein, und daraus bedienen wir uns dann immer wieder für unsere Kampagnen, weil das kann mal für CTV ein Thema aus dem Bereich Eskapismus sein, es kann aber auch mal ein Thema für Social dann mehr in dieser Retro-Schiene sein, aber trotzdem verbindet das alles irgendwie dieses Dach mit Einfachheit, also dass wir auch in der Kommunikation in unseren Kampagnen es den Leuten einfach machen wollen, dass wir sie unterhalten wollen, die sollen sich nicht irgendwie die sollen nicht groß nachdenken, oh, was ist jetzt hier die große Message hinter dieser Kampagne? Ja, richtig.
Ich habe es nachgeguckt, das konnte ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen, mir ist das auch nicht eingefallen, ich hatte auch einen Hänger.
Oh mein Gott, ja. Ja, aber genau, daraus bedienen wir uns dann immer wieder pro Kampagne neu.
Ja, das ist ja ultra spannend, weil ich glaube, viele Marken stehen genau vor dieser Herausforderung. Also das alte Agenturmodell funktioniert nicht mehr. Du hast eine Kreativagentur, die meistens sehr ATL-ig, jetzt bediene ich mich mal deinem Wort, denkt und dann kommst du ganz schnell in diese Adaptionslogik. Dann verliert aber Social und auch die anderen Kanäle. So,
ja. Es kann funktionieren. Ja. Ne? Wir gucken es ja auch von Kampagne zu Kampagne immer neu. Also wir gucken, wenn wir eine geile CTV, zum Beispiel jetzt nächste Hazel-Kampagne, ich verrate natürlich noch nicht, was es wird.
Ich wollte gerade sagen.
Nein. Ich wollte nur sagen, dass die CTV-Ideen so socialig trotzdem auch gut umgesetzt werden können, dass das unter einer kommunikativen Storyline funktioniert.
Okay, ja.
Vielleicht ein bisschen anders im Aufbau des Assets dann jeweils umgesetzt, aber überhaupt nicht getrennt gedacht, wie man es vielleicht bei anderen Kampagnen hätte machen müssen.
Voll, und ich hatte zum Beispiel zu der Kampagne ein Check-in letztens mit dem Team. Mhm. Ne? Und dann haben wir halt so 6 und 10 Sekunden irgendwie besprochen. Und dann war ich irgendwann so, sind die für Social? Ja, eigentlich schon. Ne? Und ich habe auch gesagt, ey Leute, lasst uns da radikaler trennen, weil die CTVs, die sind geil, die sind entertaining, das ist auch das Set-Design. Also, ne? Wir wollen ja nichts verraten, aber haben da ganz klar gesagt, wir trennen klarer und wir sagen auch einfach, wenn wir glauben, irgendwas passt nicht auf Social, dann kommt es da auch nicht hoch. Dann kann es ein Dark Ad sein, different story.
Toll,
ja? Aber dann ist es eben organisch auf unserem Profil, auf unserer Visitenkarte vorfindbar, sondern ist es ein ganz klarer Bumper-Ad oder hast du ja auch irgendwie ein kurzes Ad auf TikTok, auf Instagram, auf allen Plattformen, aber es ist eben nicht, geht nicht auf unser organisches Profil als Aushängeschild.
Ja, toll.
Jetzt habe ich mich gerade ein bisschen verplappert. Ich glaube, es war nicht so klar, aber ihr wisst schon, was ich meine.
Nee, doch, das hilft. Ja. Cool. Leute, danke fürs Erklären.
Gerne.
Hey, was du eben noch, vielleicht noch ein kleiner Schwenker in die Geschichte der Zusammenarbeit, weil Paulina, du hast ja gerade die Beispiele genannt, aber für das Vertrauen.
Ja, stimmt.
Aber das krasseste Beispiel, finde ich eigentlich, wo wir auch komplett positiv überrascht waren, war, dass wir im Pitch eine Idee präsentiert hatten für eine Kampagne. Ja. Für eine Black Friday-Kampagne. Du kannst gleich, Paulina, mehr im Detail erzählen. Ich möchte nur einmal kurz, also für alle Leute, die nicht in der Agentur arbeiten, es kommt ein Pitch-Briefing rein und man geht eigentlich mit dem Anspruch daran, okay, lass komplett loco, also lass komplett crazy gehen. Es wird eh nicht umgesetzt, weil es kommt danach Feedback-Schleife, V18 und du erkennst die Idee nicht wieder.
Ja,
so, ich würde sagen, mit einem ähnlichen Mindset und wir gehen immer mit mutigen und wilden Ideen da rein.
Wir gehen aber auch immer mit dem Mindset rein, dass wir sie gerne umsetzen würden.
Klar, wir pushen bis zum Ende.
Wir packen auch da nichts rein, wo wir sagen, hey, das ist out of budget oder das glauben wir, ist nicht doable. Mm. Und wir sind mit einer Kampagnenidee reingegangen, mit der Frank Talkshow. Mm. Black Friday Deals haben wir beworben, also beziehungsweise
Bisschen Anti-Black Friday.
Anti-Black Friday, genau, weil wir halt gesagt haben, hey, Frankfurt steht für Einfachheit, eben ne, für Transparenz und nicht für Black Friday-Angebote, weil gerade an Black Friday eben die meisten Marken, ist halt Rabattschlacht und haben da auch Studien gefunden, dass das halt zu sehr viel Unsicherheit führt bei KonsumentInnen und auch, dass tatsächlich viele Leute ihre Black Friday-Käufe im Nachhinein bereuen. Mhm. Und haben gesagt, hey, wir machen mit CreatorInnen so eine Retro wie hieß sie nochmal?
Arabella.
Olli Talkshow, Geisen. Genau.
Die Guten.
Und haben da CreatorInnen eingeladen, die quasi von ihren Black Friday Fails erzählt haben. Ne? Also kam dann zum Beispiel der Dad, der 400 Fischslipper im Angebot gekauft hat und jetzt überhaupt nicht mehr weiß, wohin damit. Und wir hatten Shelly als Moderatorin da, die dann immer so ein bisschen den Tieback gefunden hat und im Gespräch dann darauf hingeleitet hat, hey, konzentriere dich doch mal auf Dinge, die irgendwie dein Leben einfacher machen, wie zum Beispiel der Mobilfunkanbieter Anbieter Frank.
Was ein Zufall.
Genau. Und wir sind damit angetreten und ich habe tatsächlich das Fischslipper-Skript im Pitch sogar geschauspielert mit Dennis damals, Shoutout an Dennis.
Vorgetanzt.
Oh mein Gott, ja.
Und wir haben diese Kampagne wirklich 1:1 so umgesetzt. Wir haben sogar das Skript 1:1 so umgesetzt. Die Moderatorin, It's Baby Shelly, die war schon im Pitch dabei. Das Skript, die Fischslipper, alles. Und das habe ich noch nie.
Das Einzige, was wir angepasst haben, war der Titel der Kampagne.
Ja.
Klartext mit Frank, weil wir wollten einfach noch Frank mit dem Titel haben.
Ich glaube, der war stimmt. Mit drin. Legitimes Feedback.
Aber ja, voll. Ja gut, eure Performance war einfach zu überzeugend. Nee, aber das ist ja auch dieses Thema Vertrauenskultur. Also wir haben euch als Experten halt auch vertraut, dass ihr uns jetzt auch keinen Schmarrn am Ende verkauft, sondern ja auch wisst erstens, wie die Kanäle funktionieren, wie eine geile Kampagne sein muss. Und wir sind auch aus so einer Zeit rausgekommen, wo wir auch so ein bisschen resigniert waren, weil wir waren von Anfang an, Frank, bei einer und derselben Agentur. Ne? Also alles gut, wir sind jetzt nicht schlecht auseinandergegangen, aber irgendwann kommt natürlich so eine Fatigue auch rein, weil immer die gleichen Inhalte, immer die gleiche Kampagne. Und wir wollten dann irgendwas anderes, irgendwas Neues endlich sehen. Und das war halt so. Und ganz, wenn das Konzept geil ist, dann ist das Konzept geil, da muss man es halt auch umsetzen. Also,
du kannst ja mal, ihr könnt ja mal, einer von euch kann ja mal erzählen, was dann mit dem Konzept geschehen ist. War das zu kryptisch?
Ich gucke Virginia ganz lost an, worauf will Paulina
meinst
hinaus?
Meinst du, Effi?
Ja!
Ach so,
jetzt
check ich.
Wie Gott das vergessen?
Pascal.
Ja, stimmt.
Also krass, also muss ich es auch sagen, krass Props an euch, weil das war unsere erste Kampagne, die wir 1:1 einfach so umgesetzt haben. Das erste Mal habt ihr beim Effi ja eingereicht.
Ja, Mann.
Das erste, die einzige Case, also ich habe gehört, es gibt Agenturen, die reichen 50 Cases ein und sind froh, wenn überhaupt mal einer berücksichtigt wird. Ja.
Crazy.
Und ihr habt das erste Mal ein Case eingereicht und yeah, wir haben sogar einen gewonnen.
Ja, ey, das war so krass.
Bronze Effi, aber geil.
Ja,
genau, aber ich meine, Effi
Bronze
immer noch,
ist der neue also, Grand Effi, habe ich gehört. Spaß.
Ja, also man kann so viel über WhatsApp diskutieren, aber der Effi, ne?
Und in der Kategorie Social Media, ich meine, besser geht's ja eigentlich
ja,
nicht.
Ja, ultra geil. Also ne, für alle, die das nicht kennen, das ist der Award, der zeichnet wirklich Werbewirksamkeit aus.
Ja.
Also nicht nur verrückte Ideen, sondern wirklich zu beweisen, dass explizit diese Kampagne einen Beitrag auf die Marke und auf Geschäftserfolg. Also wirklich harte KPIs, Paras, Geld, Umsatz, Absatz, Marktanteile, whatever, erzielt hat. Und das ist natürlich für uns die schönste Werbung, weil wenn wir die ganze Zeit von Social Media als Leitmedium reden, müssen wir beweisen, dass das Geld, was ihr investiert, was alle anderen Marken investieren, sich eben auch lohnt. So, von daher ist das total toll, dass das geklappt hat mit diesem Vertrauensvorschuss, was ein guter Beweis ist. Und da muss man auch mal, wir ernten die ganzen Lorbeeren hier, wir müssen aber auch den Shoutout ganz toll
Team,
als Team, als ganze Team.
Am Ende ist es Teamwork.
Ja, absolut,
wir haben damit gar nichts zu tun.
Wir haben da gar nichts mit zu tun. Wir haben einfach extrem gute Leute, die wirklich einen unfassbar guten Job machen.
Das stimmt nicht, weil bei der Kampagne war ich tatsächlich sehr integral.
Ich rede nur für mich.
Sogar ein Komparsen im
oh
Publikum.
Oh mein Gott, stimmt. Es ist ja ein Komparsen ausgefallen und dann musste ich ins Publikum. Und irgendwie habe ich anscheinend so gute Gesichter gemacht, dass ich auch in jedem Asset gefühlt drin bin. Das war so, nee, du bist nicht zu sehen, du sitzt einfach nur im Hintergrund.
Ja.
Nee, aber also mal ganz kurz, war ein Spaß natürlich. Also auch jetzt, also das läuft so smooth und ich glaube, alle Seiten sind einfach so happy und haben so Bock, noch weiter zu wachsen. Ja, es ist echt so, es ist gerade wie so ein kleines Liebespodcast hier, ne?
Ja, nee, aber ja.
Muss auch mal sein.
Ja. Naja, aber ich glaube, das ist schon, also wenn viele Marken jetzt auch zuhören, das ist wirklich sehr besonders. Also dieser Vertrauensvorschuss, der ist sehr, sehr besonders, weil meistens hast du wirklich Feedbackschleife V18 oder sowas.
Mhm,
und jeder will irgendwie mitreden, es gibt viel Politics. Und ihr seid so fokussiert auf den Inhalt und ihr sagt wirklich, hey, wir haben hier die Experten, Expertinnen. Und wenn einem dieses Vertrauen, diese Wertschätzung entgegengebracht wird, die Teams brennen ja. Also
ja,
das ist so viel Ownership. Wir haben das Gefühl, das ist fast unsere Marke. Also wie viele Leute ich schon konvertiert habe zu Frank.
Ja.
Und ich glaube, diese Magie, die darf man nicht unterschätzen. Mhm. Und da ist so eine Energy drin. So, wir nennen das immer PhD bei uns, Passion Hype Drive.
Also ganz kurz, ich finde, den Team-Vibe eigentlich ganz gut beschreibt, ist, dass Yannick, ist ein Kollege von dir, ne, hat letztens vorgeschlagen, wir sollen doch bitte eine Merch-Collection für Frank, also intern für euch und für unser Team machen, wo die Buchungsnummer, die wir bei euch im System haben, draufsteht.
Die PO, oder?
Die PO, genau. Das ist so eine geile Idee.
Geil, oh wow.
Nicht gut.
Okay,
aber vielleicht nochmal ergänzend, auch so ganz kurz nochmal zu diesem Vertrauensthema. Also es soll jetzt nicht so rüberkommen, als wäre uns alles total egal, wie die Kampagne ist, sonst hätten wir nie Feedback. Ne?
Ja.
Also es geht ja eher darum, dass, wie du sagst, wir wissen so, dass ihr die Experten seid und es braucht halt auch ein gutes Briefing. Und ich glaube, das ist auch wichtig wahrscheinlich für Marken nochmal mitzugeben, dass eine Kampagne kann ohne V18 auskommen, wenn die Agentur halt auch gut gebrieft ist und man auch noch zusätzlich dieses Vertrauen hat, dass ihr wisst, so wie geile Social-Kampagnen funktionieren.
Genau, und in euren Briefings, die sind halt reduziert, ne? Also da steht halt dann nicht drin, ja bitte um Einfachheit, aber dann auch noch die 5 Gigabyte, dann bitte auch noch, dass wir den Frank-for-Friends-Code haben und dann auch noch, dass wir auf jedem iPhone verfügbar sind und dann bitte auch noch, dass wir, ne? Also da ist dann ganz klar eine Botschaft.
Ja.
Und das ist das Ziel. So.
Ja.
Und das ist so einfach zu verstehen, dass es direkt anfängt zu sprudeln, aber es gibt genug Guidelines, sodass wir nicht in die falsche Richtung laufen.
Genau.
Ja, das stimmt. Ey, und wir haben uns auch schon gestritten. Also wir sind auch schon bei Kampagnen. Ja, wir sind
ist
auch
voll gut.
Genau, und wir sind auch, und das ist auch, da war ich auch so stolz aufs Team. Wir saßen mal in einem Call und meinten halt so, ey, das fällt uns so schwer. Und weißt du noch, wir haben eine Woche vor Produktion eine komplette Kampagne abgesägt.
Mit den Delfinen.
Ja, einfach eine das Woche war so vor Produktion. Iconic. Weil ich random, ist auch mein Mist gewachsen, habe ich irgendeinen so Trend, dieses Katzenerklären XY, bei uns ins Slack-Channel geteilt. Und, so
und dann und einfach so ein organisches Asset draus gebaut. Und dann bin ich zu meiner Kollegin Rieke und zu Janik, ich so, oh mein Gott, wir waren eh nicht so happy mit der Kampagne, die wir eigentlich machen wollten.
Wir haben es alle nicht so 1000% gefühlt.
Genau, aber so richtig getraut in dem Moment nicht, weil wir auch wussten, wir müssen das in einer Woche so gefühlt live stellen. Wir können jetzt eigentlich einfach nicht zurück, wir müssen da jetzt durch. Und dann dachte ich mir so, hä, wie lustig wäre das denn? Und ich habe dann irgendwie um 2 Uhr nachts dann mit meiner Kollegin Rieke aus dem Bett geschrieben und meinte so, sollen wir nicht einfach dieses organische Posting, dieses Delfine erklären, Frank? Oder eigentlich kommt es ja von Katzen erklären, Frank, ne? Oder Katzen erklären, bla bla bla. Und dann dachten wir so, das können wir doch jetzt nicht als Kampagne machen. Und dann war es so einfach mutig zu sagen, doch, lass es uns einfach machen. Wir cutten komplett die ursprüngliche Idee, was ja komplett was anderes war, ne? Und wir machen jetzt einfach diese Katzenvideos. Und das ist jetzt sogar intern auf unserer Weihnachtsfeier letztes Jahr nochmal aufgekommen als Highlight.
Geil. Ja, und mal ganz kurz, also auch als Agentur würdest du dich das nicht trauen, dem zuzustimmen, wenn du nicht wüsstest, dass die Zusammenarbeit smooth ist, dass 100%iges Vertrauen da ist. Dass es nicht nochmal 3 Calls in sämtlichen Vorstellungsrunden gibt und dann müssen wir hier nochmal drüber und dann müssen wir da nochmal drüber, sondern es ist, darauf committen wir uns jetzt und jetzt rennen wir alle gemeinsam in eine Richtung. Und wir saßen ja auch vorher bei der, also ich erinnere mich noch an den, das war ja die Frank for Friends Kampagne und ich erinnere mich noch, dass ich auch mit dem Team gesprochen habe und alle waren so nicht 1000% happy, ne? Und wir haben es auch alle untereinander kommuniziert und waren so, der Groschen ist nicht so 1000% gefallen, weil, ne, wen adressieren wir eigentlich, Bestandskunden, neu, es war so ein bisschen alles,
kompliziert,
ne? Genau. Und das ist auch nochmal so ein Best Example, also eine Woche vor Produktion zu sagen, Cut, Stopp, alles über den Haufen werfen, wir machen neu. Ja. Und ich weiß auch noch, es war Kimberlys, glaube ich, zweite Woche, und die saß bis 2 Uhr nachts, hat diese Sachen gemacht. Ich habe das gar nicht mitbekommen, ne? Und dann war mir die erste Feedback-Runde und dann war sie so, also, ja, es war ein bisschen viel. Ich so, warum sagst du denn nichts?
Scheiße.
So, wir haben eigenverantwortliches Arbeiten und die dachte wahrscheinlich, wir sind so eine, weißt du, so Agentur, hier sitzt du bis 3 Uhr nachts und schrubbst durch.
Ja.
Nee, aber
jede Kampagne ist so.
Und sie hat dann auch, also durfte sie auch alles abbauen und wir haben jetzt auch einen Workflow, damit sie nächstes Mal was sagt.
Also, ja, es war aber auch eine Sondersituation. Ja, also das ist nicht der normale.
Nee, überhaupt nicht. Leute, ich könnte hier noch sitzen und weiter plappern, aber ich glaube, wir müssen langsam mal zum Schluss kommen. Wir haben noch 3 Abschlussfragen.
Ja.
Wie integrierst du aktuell KI in deinen Arbeitsalltag?
Tatsächlich viel so über diese ganzen hier CapCut, Edits und keine Ahnung was Programme. Also wenn ich dann selber irgendwie mal, weil ich auch noch nebenbei selbstständig bin, jetzt seit neuestem übrigens. Also habe so ein paar Social Media Kunden, die ich berate und für die mache ich dann auch Content und alles, was so Schnitt und wo muss ich jetzt irgendwie die Subtitles platzieren, also das mache ich mittlerweile alles mit so Programmen, also das erleichtert es auch schon echt.
Cool. Ja,
also so eher auf so kreativer Ebene.
Ja.
Was ist das Geilste, was du in letzter Zeit auf Social gesehen hast? Kann eine Kampagne sein, kann eine Collab sein, kann was von Frank sein?
Ganz ehrlich, das ist jetzt mal ganz einfach. Die Schafe von Penny. Oh mein Gott. Also es ist jetzt Zufall, dass ihr das auch mitgestaltet habt. Aber das war schon insane. Und ich dachte kurz, das war wirklich eine geplante Kampagne. Und ich konnte nicht glauben, dass das real war, dass da jetzt wirklich... Nee, ich dachte sogar erst, es wäre KI.
Dachten wir auch, als wir es gespottet haben.
Dass jetzt mit KI da irgendjemand Schafe in den Penny geschickt. Und das ist so ein PR-Gag im Prinzip war von euch. Aber fand ich geil.
Wer übrigens ein bisschen Cross-Promotion die ganze scharfe Story hören möchte, der kann den OMR Education Podcast mit Rolf von OMR Education, Paulina Schumann von Schaas & Charlotte und Dr. Jan Fleming von Penny sich anhören.
Sehr geil.
Ich würde sagen, wir verlinken ihn in den Shownotes, machen das aber nie, deswegen sage ich es erst gar nicht.
Kommen wir zur letzten Frage. Wer soll nach dir auf diesem Berliner Stuhl sitzen?
Oh... Ich glaube, ihr hattet jetzt auch echt oft irgendwie so Markenverantwortliche ja immer da oder auch teilweise eure Kunden und Kundinnen. Vielleicht wäre es mal ganz cool, mit irgendwie Influencern oder Influencerinnen mal zu sprechen.
Wen würdest du denn gerne hier sehen?
Wer ist denn gerade so am Trend?
Luna Rabea?
Vielleicht.
Luna wäre super.
Ja, ich frag die mal an. Wir sind doch ganz
Luna, oder? Cool.
Oh mein Gott, Tine Wittler.
Tine Wittler?
Ja.
Geil. Finde ich geil.
Gecheckt.
Ja, ja, okay. Natürlich gecheckt.
Challenge accepted.
Virginia, danke, ja. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Merci. Euch.
Und hier kommt wieder die altbekannte Werbepause, in der ich euch einen Hund aus dem Berliner Tierheim vorstelle. Heute stelle ich euch ein etwas älteres Mutter-Tochter-Gespann vor, die zusammen gerne in ein neues Zuhause einziehen würden. Beide sind ganz, ganz, ganz lieb. Leider konnte sich der Mensch aus Krankheitsgründen nicht mehr um die beiden kümmern. Cheyenne und Shania, auf jeden Fall interessante Namen für zwei Hunde. Cheyenne ist schon etwas älter, taub und hat eine Herzerkrankung. Medikamente braucht sie aber gar nicht und im Zweifel wird sie darauf auch für immer in der Tierheimpraxis weiter behandelt, for free natürlich. Und Shania hat schon einiges dünn durchgemacht, war relativ dünn, als sie ankam, aber es sind beide für Anfänger geeignet. Also wirklich ganz, ganz zutraulich, ganz feiny. Also wie gesagt, so kniehoch, kleiner und sind auch jetzt schon etwas länger auf der Seite. Deswegen wollte ich sie heute mal vorstellen. Gerade weil sie eben auch vielleicht für die Stadt und auch für Anfänger geeignet sind. Ich habe mich so ein bisschen in die beiden verschossen. Ihr findet sie, wie gesagt, auf der Website vom Berliner Tierschutz.
Leute, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Großartig, dass ihr wieder am Start wart. Ich weiß, es ist cringe, aber je mehr Leute zuhören, desto besser. Deswegen teilt den Podcast doch bitte mit euren Friends, mit euren Kollegen, Kolleginnen. Haut einen LinkedIn-Post raus, seid kreativ, schickt uns auf Instagram eine Story, wie auch immer. Das würde uns sehr freuen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ciao und Grüße aus Berlin.
Social Vita, hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell.